Okay, wir haben ja gerade so eine kleine Serie, wo wir die Oberbürgermeisterkandidatinnen der verschiedenen Parteien vorstellen. Und da ist jetzt heute Elisabeth Gabelmann von den Piraten bzw. von einem Bündnis vorgeschlagen, Piraten, ÖDP und die Humanisten, hier bei mir im Studio. Vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen was zu deiner Person sagen, wer du bist, was du machst, was sind deine Hobbys, was magst du nicht.
Ja, hi, ich bin kurz Lilly, Ute Elisabeth Gabelmann, bin aufgestellt von, wie du schon richtig gesagt hast, Piraten, Humanisten, ÖDP und Demokratie in Bewegung als überparteiliche Kandidatin für den OBM-Wahlkampf. Wir haben ja am Sonntag Wahl. Und ich bin schon ganz lange hier in Leipzig, schon seit 20 Jahren und bin auch aus dem Osten und habe mich so mal beim Studium hier, bin hier hängen geblieben, habe mich in die Stadt verknallt und mache seit über 10 Jahren dann auch Stadtpolitik, hauptsächlich mit dem Schwerpunkt Stadtentwicklung, aber das ist ja so ein großes Thema, dass das alles umfasst. Und ja, bin dann hier so unterwegs, lebe hier, tue hier Dinge.
Ja, wir wollen ja so ein bisschen dieselben Themen bei allen Kandidatinnen abdecken. Von daher fangen wir einfach mit einem Thema an, und zwar mit dem Verkehr. Was sind deine Schwerpunkte zum Thema Verkehr in Leipzig?
Ja, also wir haben natürlich auch den Schwerpunkt ÖPNV, weil einfach klar ist, die Stadt wird voller. Das heißt, es kommen auch ziehen mehr Leute mit Auto zu, und das ist einfach eine Sache. Dann kann auch der viel gepriesene Wirtschaftsverkehr nicht richtig fließen, wenn einfach alle Leute auch ihre Privatfahrten mit dem Auto machen. Da werden wir nachsteuern müssen in eine Richtung. Das heißt, wir werden die Verzahnung von ÖPNV, Fußgängern, Radfahrern etc. verbessern. Aber der Schwerpunkt wird ja ohnehin, das hatten wir ja schon im Stadtrat beschlossen, auf dem ÖPNV liegen. Sprich, da muss ein Netzausbau her, und das ist eine Sache, da werden wir halt im Land und Bund mächtig für trommeln und dann auch Leuten dort richtig auf die Füße treten, dass wir auch Geld kriegen, was eben nachhaltig fließt. Also sprich, nicht nur eine Förderung über ein paar Jahre und dann ist es wieder weg.
Okay, aber diese Verzahnung zum Beispiel, wie stellt ihr euch die genau vor?
Ja, also im Moment ist es ja so, ne, also Beispiel Linie 9 eingekürzt, das heißt, du steigst dann irgendwie auf den Bus um oder sowas, das ist natürlich nicht gut, beziehungsweise du hast halt Fahrrad, was du mitnehmen möchtest, kannst es aber nicht mit reinnehmen, weil eben schon 2 Kinderwagen, ein Rollstuhl in der Straßenbahn sind und du da nicht klarkommst. Das sind halt Dinge, die verbessert werden müssen. Früher gab es, als die alten Tatrabahnen noch fuhren, tatsächlich einen Wagen, der speziell für Fahrräder war oder für Leute mit extrem viel Gepäck. Der hatte eben nur 3 Sitzplätze und der Rest war eben frei. An den kann ich mich noch erinnern. Und sowas in der Richtung gehe ich davon aus, das gibt es auch schon wieder, das muss man eben wollen, dass das dann eben auch an eine Bahn drangehängt wird, so wie wir jetzt die Niederflurwagen hinten dranhängen an die alten Bahnen. Ja, aber auch allgemein den Netzausbau, weil wir haben zum Beispiel, wenn du bloß mal guckst, im Musikviertel ist es so eigentlich extrem viel bewohnt, und da fährt eine Buslinie und die fährt alle 20 Minuten, das kann es halt nicht sein.
Und preislich, habt ihr da eine Vorstellung oder also? Muss ich das selbst tragen oder soll da noch irgendwie anders Unterstützung zu kommen?
Trägt sich ja jetzt schon nicht selbst. Also Ziel ist natürlich immer, auch von meiner Partei aus, von den Piraten, denen ich ja angehöre, ist der fahrscheinlose Nahverkehr. Aber das 365-Euro-Ticket ist in die richtige Richtung. Aber da müssen wir eben gucken, dass das eben nicht nur so eine 5-Jahres-Förderperiode wird und danach sitzen wir da und wissen nicht, wo wir die ganzen Mehrkosten hernehmen sollen. Da werden aber auch Antworten von der Bundesregierung kommen müssen. Die können nicht einerseits ein Klimaschutzpaket verabschieden, was schon schwach genug ist, aber andererseits dann eben die Kommunen im Regen stehen lassen, so nach dem Motto, ja, dann druckt euch halt das Geld oder so.
ÖPNV stärken ist ja eine gute Sache, aber ob das allein jetzt irgendwie alle Menschen dazu motiviert, umzusteigen auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad, ist noch eine andere Sache. Wie siehst du denn den Autoverkehr in der Stadt?
Ja, das ist natürlich so, das wird sich von selber regulieren insofern, dass wir natürlich, die Stadt wird umgebaut, wir haben da schon Entscheidungen getroffen, beispielsweise durch das Straßenbaumprogramm, das war einfach die Straßen begrünen, demzufolge auch Parkplätze wegfahren, deswegen plädieren wir für Kurzzeitparkplätze, sodass Leute, die halt tatsächlich Erledigungen haben, dann eben auch schnell ran, schnell davon, also auch die das, was die Wirtschaft kritisiert, gerade im Waldstraßenviertel, natürlich auch nicht Schwierigkeiten gibt, aber für Autos, die eben 23 Stunden auf demselben Platz stehen, das kann so nicht funktionieren. Du kannst drüber nachdenken über Park-and-Ride-Parkplätze, das ist eine Möglichkeit. Ansonsten ist auch diese Sache mit dem Pendelverkehr, die wir haben, dieselbe Anzahl der Leute pendelt aus morgens aus Leipzig, die andere pendelt rein. Das ist natürlich Quatsch, aber das greift dann eben auch in den Bereich ein, dass man sagt, entweder arbeitsplatznahes Wohnen oder wohnortnahes Arbeiten ist eine Gesamtaufgabe.
Verkehr geht ja quasi so ein bisschen, oder ein Punkt, der mir danach direkt einfällt, ist natürlich Umwelt. Welche Möglichkeiten siehst du denn zum Beispiel für Leipzig als Kommune, Klimaziele zu erreichen oder das Klima zu bessern?
Als Kommune insofern eingeschränkt, dass wir natürlich nur Einfluss auf unsere eigenen Angelegenheiten haben. Also sprich, ob jetzt jemand klimaneutral wohnt, da kann die Kommune nicht eingreifen. Wir können dann selber als Kommune in unseren eigenen Liegenschaften, also in Schulen etc., können wir natürlich zusehen, dass wir die energetisch sanieren. Machen wir ja jetzt auch schon, dass wir aber auch beispielsweise die Dächer mit Solarpanelen decken, wobei das zwei Schwierigkeiten hat, dass die sich eben auch sehr aufheizen. Da muss man also dann für entsprechende Kühlung sorgen, beziehungsweise halt natürlich auch ein Nachteil, die Feuerwehr kriegt die halt unheimlich schlecht runter, wenn es dann mal brennt. Da muss man drauf achten, inwiefern das noch so ist. Dachbegrünung, Fassadenbegrünung. Ich selber habe im Stadtrat aber auch schon dann das Brunnenkonzept durchgebracht. Das heißt, dass wir eben auch so eine ganz normale, natürliche Kühlung in der Stadt haben, dass wieder mehr auf die Brunnen geachtet wird. Denn das sind ja auch so Sachen, was eben das Klima dann so ein bisschen wenig regulieren kann. Wir müssen aber auch weiter darauf achten, sowieso auf die Kühlung der Stadt, weil wir haben ja auch uns die Brachflächen größtenteils schon zugebaut. Das heißt, so ein bisschen die warme Luft fließt auch gar nicht mehr so richtig gut ab. Da müssen wir eben gucken, dass wir dann nicht weiter noch zubauen.
So, dann weiter mit unserem Interview mit der Oberbürgermeisterkandidatin der Piraten, ÖDP, Humanisten und
Demokratienbewegung.
Demokratienbewegung, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Und zwar Bildung. Was sind denn eure Punkte, was die Bildung in Leipzig angeht?
Ja, ist am Montag im MDR gefragt worden, ja, ist denn hier Bildung Chefsache? Und natürlich ich bin Lehrertochter, natürlich ist Bildung in gewisser Art und Weise Chefsache. Aber wir haben ja dafür auch eben Fachbereiche, die sich darum kümmern im Rathaus. Da kann sich der Oberbürgermeister nicht um alles ganz persönlich kümmern. Aber was wir machen können, ist das Schulbauprogramm weiterbauen lassen. Das läuft ja schon in Anführungsstrichen ganz gut, wobei wir halt das Problem haben, dass uns eine Schule im Moment so viel kostet wie früher drei Schulen. Das heißt, da müssen wir auch zusehen, dass wir die Gelder haben für die Schulen, die wir brauchen. Wie die verkehrlich dann angebunden sind, das steht dann leider nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Was auch uns schon wichtig war und was im Stadtrat Gott sei Dank schon durchgekommen ist, ist, dass wir halt auch die Kitas weiterbauen, beziehungsweise auch da diese Kita-Platz-Geschichte, dass alle nicht mehr quer durch die Stadt fahren müssen, sondern eben vielleicht ihren Kita-Platz tauschen können mit jemand anders, der eben auch einen ganz schlechten Platz bekommen hat, dass wir das weitermachen, beziehungsweise auch eben auf die Schulen ausweiten, also dass du mit jemandem eben tauschen kannst, der vielleicht sozusagen auch 3 Kilometer durch die Stadt fahren muss und der hat eigentlich den Platz, der in deiner Schule wäre. Das haben wir ja bisher nicht so gut hingekriegt. Das ist auch so ein gutes Beispiel für Digitalisierung, wo man immer so sinnvolle Sachen machen kann mit Verwaltungsthemen. Und wo die Leute sich dann anmelden können.
Ja, jetzt wollte ich mich mit dir über Soziales unterhalten. Du hast ja auch auch besondere Vorstellungen, was halt so Bürgerbeteiligung angeht. Das fällt, sagen wir auch mal, unter Soziales. Was ist denn da deine Vorstellung?
Ja, ich finde ganz wichtig, wir haben ja eine wachsende Stadt und wir haben so einen größeren Grad an Anonymisierung, was viele mögen, also ich persönlich auch, ich möchte jetzt auch nicht von jedem gekannt werden, wenn ich auf die Straße gehe, aber bei vielen Leuten führt es halt auch zu Vereinsamung und ich habe sowieso gesagt, dass wir also nichts im Wahlkampf versprechen, was ich dann später als Oberbürgermeister nicht halten kann. Das heißt, Bürgerbeteiligung ist aber eine Sache, das kann man einfach halten, weil es eine Frage der inneren Einstellung ist. Und wir werden also Bürgerkonferenzen und Bürgerversammlungen machen zu, also entweder zu Themen oder auch einfach mal offen sozusagen, nicht nur, wenn ein bestimmtes Thema anliegt. Ich stelle mir das so vor, so alle 14 Tage, 3 Wochen, wie so eine Art Wanderzirkus durch den verschiedenen Stadtteilen. Die Oberbürgermeisterin ist immer mit dabei, hört sich Dinge an, hört sich manchmal auch Beschimpfungen an und kann dann einfach auch mal erklären, warum Dinge sind, wie sie sind und warum man sie nicht aktuell ändern kann. Aber es ist eine Frage der Augenhöhe, dass wir einfach miteinander reden. Und aus diesem Konzept ist eben auch entstanden, wir haben sehr viele Rathäuser noch in den Stadtteilen, die eingemeindet wurden und die halt der Stadt Leipzig gehören, aber größtenteils leer stehen, ist mal ein Amt drin oder so, aber eben auch nicht flächendeckend. Und das möchte ich zu Bürgerhäusern umbauen lassen. Das heißt, dort wird es Möglichkeit geben, dass Vereine sich treffen, dort ihr Büro haben oder auch nur ihren Briefkasten, wenn sie einen brauchen, dass vielleicht im Keller mal einer mit einem Start-up einzieht oder dass irgendwie ein Club dort mal rumexperimentiert, ob das so geht, ein Café vielleicht drin ist oder Jugendliche sich treffen, also einfach so ein Treffpunkt für die Stadtteile. Gibt es teilweise schon. Ostwache hat sich schon eine Gemeinschaft formiert, beziehungsweise auch fürs Kino Fortuna. Und so in der Richtung soll das dann auch weiter vorangetrieben werden, also dass wir es auch von städtischer Seite richtig begleiten.
Ja, unter Soziales würde ich auch unter anderem so Armut verstehen. Und Leipzig hat ja den Ruf, irgendwie nicht unbedingt die wohlhabendste Stadt zu sein. Wie siehst du die Möglichkeit der Kommune, dass halt irgendwie, na, ich würde mal sagen, so der Wohlstand sich besser verteilt und wächst?
Ja, spontan fallen mir da zwei Sachen ein. Also einerseits müssen wir natürlich uns um Wohnungslose kümmern. Wir haben im Moment sehr viele Flüchtlingsunterkünfte angemietet, die aufgrund des fehlenden Zuzugs sozusagen, also die großen Zahlen sind ja jetzt nicht mehr erreicht worden, so dass wir da teilweise wirklich Leerstand haben, haben die aber auf 10, 15 Jahre teilweise angemietet. Da kann man natürlich mal schauen, ob wir das einfach tatsächlich zu Unterkünften umbauen können, beziehungsweise anderweitig nutzen, dass dort Leute unterkommen können, die eben von Wohnungslosigkeit bedroht sind, vielleicht schon von Wohnungslosigkeit direkt betroffen. Das ist natürlich eine Sache, da müssen wir weiter rangehen, aber eben mit den Betroffenen. Manche möchten ja auch nicht, habe ich gehört, und es ist halt auch zu akzeptieren. Andere Möglichkeit, was wir haben über die Wirtschaftsförderung, ist einfach, dass wir Jobs anwerben und Firmen auch anwerben, die ordentlich bezahlen, wo man dann eben nicht einen Zweitjob braucht, um die Miete überhaupt zu stemmen, aber eben auch kleine und mittelständische Unternehmen fördern, weil im Moment hängen wir so an dem Tropf von den Großen, und ich glaube, das ist ein Fehler, weil die Großen, die in die Gewerbesteuer einziehen, das sind halt Autokonzerne, und da hatten wir uns ja gerade drüber unterhalten, dass der Autoverkehr jetzt nicht so viel Zukunft möglicherweise hat, in den Großstädten zumindest, und das ist dann so ein bisschen unclever, sich von denen abhängig zu machen.
Ja, du hast es auch schon angeschnitten, das Thema Wohnen. Wohnen ist ja auf jeden Fall ein wichtiges Thema für viele in Leipzig. Die Mieten werden immer teurer und die Wohnungen werden knapper. Was sind denn da so deine Lösungsvorschläge, das Ganze zu begrenzen, den Mietanstieg?
Ja, erstens habe ich mit vielen Wohnungsunternehmen gesprochen, gerade eben auch den kleinen und mittelständischen, die so ein bisschen unter dem Ruf leiden, den ihnen die Großen eingebrockt haben, die halt also so ein bisschen Arschlochverhalten zeigen, ne? Und deswegen, die möchten da auch gerne eine andere Partnerschaft eingehen. Und das ist eine Sache, das denke ich, das kann man als Stadt befördern, weil das sind die, die tatsächlich auch auf ihre Mieter gucken und wissen, dass sie da eine Verantwortung haben und die halt hier auch nicht nach Leipzig kommen, nur um, wenn sie Dollarzeichen in den Augen haben, sondern weil sie auch sich durchaus bewusst sind, dass wir hier eine tolle Stadt sind, die was zu bieten haben. Zweite Sache, was ich gern prüfen lassen würde, juristisch, ist, ob wir ein Bürgschaftsprogramm übernehmen können als Stadt, dass Leute, die halt ihre Miete zwar zahlen können, aber eigentlich kein Geld hätten, die Wohnung, die sie aktuell haben, zu kaufen, ob die dann eine Bürgschaft kriegen, dass sie das über Mietkauf machen können, weil die haben ja meistens keine großen Rücklagen, sodass die Bank dann wahrscheinlich den Kredit nicht genehmigen würde. Und wenn man das über eine Bürgschaft lösen könnte, könnten vielleicht einige zumindest, die sozusagen ihre Wohnung aktuell ganz normal bezahlen können, die vielleicht über Mietkauf erwerben.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, dass halt irgendwie viele Immobilienfirmen irgendwie einen schlechten Ruf haben, oft halt auch zu Recht. Hat die Kommune da nicht vielleicht noch mehr Möglichkeiten, irgendwie unmoralisches Verhalten, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen zu deckeln?
Ich habe aus den letzten Jahren den Eindruck, leider wenig. Ich wünschte mir mehr. Wir haben natürlich die Möglichkeit, schon bei großen Brachen, die bebaut werden, über die Bebauungspläne Sachen festzulegen, wie wo eine Schule oder eine Kita hin soll, wo wir das auch haben wollen. Das kannst du rausverhandeln. Ich gehe davon aus, dass also auch in Verhandlungen durchaus mehr Sachen möglich sind, als aktuell scheinen, wenn man auch einfach keine Angst hat, mal Nein zu sagen, beziehungsweise mal eine größere Forderung aufzumachen, also gerade was den Anteil der Sozialwohnungen anbelangt.
Und weiter geht's hier mit dem Gespräch mit der Oberbürgermeisterkandidatin der Humanisten, Piraten, ÖDP und Aufbruch in Bewegung, nee, Demokratiebewegung.
Genau.
Elisabeth Gabelmann hier bei Radio Blau. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen über Digitalisierung unterhalten. Ist ja auch so ein Schlagwort unter anderem im Wahlkampf. Wie stellen sich denn deine Parteien, die dich unterstützen, oder wie stellst du dir Digitalisierung in Leipzig vor?
Ja, das heißt nicht automatisch, dass man irgendwie alles übers Internet erledigen muss, weil ich persönlich finde, dass einfach so ein persönlicher Kontakt gerade zur Stadtverwaltung ganz, ganz wichtig ist. Aber natürlich, dass du dir erstmal irgendwelche Unterlagen runterladen kannst, dass die leicht zu finden sind, dass du weißt, wo das ist. Die wenigsten wissen bis heute, dass wir irgendwie Online-Petitionen von der Stadt haben, die auch sozusagen gültig sind, wenn man die einreicht. Also die nicht nur sozusagen Druckcharakter haben, sondern auch tatsächlich ein politisches Instrument sind. Die sind also offenbar sehr gut versteckt auf der Webseite. Solche Geschichten kannst du natürlich ausmerzen, aber was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir, was ich schon gesagt habe, mit dem Kita-Platztausch, dass wir also solche Sachen total niedrigschwellig regeln. Sehr, sehr schön ist bei der Digitalisierung aber auch, dass es so viele Bereiche eigentlich umfasst. Also es heißt jetzt ja nicht, dass wir in alle Schulen Tablets verteilen, das wird es nicht bringen, sondern einfach, dass wir beispielsweise auch im Finanzbereich habe ich als Vorschlag, dass wir einen Bürgerhaushalt machen. Das heißt, dass ein Teil unseres Stadthaushaltes von den Bürgern bestimmt wird, also wofür der ausgegeben wird. Es wird kein super großer Teil sein, aber ich denke, so ein bisschen haben wir da einfach. Und da werden übers Internet alle abstimmen können, erstmal alle Vorschläge einreichen, was damit gemacht werden wird. Und dann können eben auch alle ganz normal abstimmen, jeder nur einmal, was denn sozusagen letztendlich das Projekt ist, was wir mit dem Teil umsetzen. Und das ist eigentlich ja auch die Digitalisierung. Ich habe auf einem anderen Podium mal gesagt, Digitalisierung ist Chefsache, hat der aktuelle Amtsinhaber wahnsinnig gelacht, weil er gesagt hat, ja, es kann ja nicht alles Chefsache sein. Nein, aber eben weil Digitalisierung alle Politikfelder umfasst, gerade deswegen muss es Chefsache sein. Also, dass es für die Leute einfacher wird, dass aber natürlich nicht die außen vor bleiben, die einfach sagen, sie haben kein Smartphone oder sie möchten kein Smartphone oder sie haben keinen Internetzugang. Da kann es nicht sein, dass die dann ausgeschlossen sind, aber wir können natürlich beispielsweise auch beim Verkehr, Ampelsteuerung etc., das kannst du alles digitalisieren.
Ja, sehr vielen Leipzigern ist auf jeden Fall das Thema innere Sicherheit wichtig. Also vielleicht erstmal, wie beurteilst du denn überhaupt diese innere Sicherheit in Leipzig?
Also ich kann beide Seiten durchaus verstehen. Einerseits geht es mir so, dass ich sage, ich möchte nicht, dass beispielsweise Gemeinschaftseigentum wie zum Beispiel Haltestellen irgendwie, wie das so schön heißt, entglast werden. Also früher ist noch Scheibe eingeschlagen. Finde ich, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Also das möchte ich nicht, weil letztendlich bleiben wir dann als Gemeinschaft auf den ganzen Kosten sitzen. Es ist auch so, dass ich nicht glaube, dass es irgendwie hilft, wenn man auf einer Baustelle einen Kran anzündet, weil ganz einfach dann die nächste Kita, die zu bauen ist, für die Stadt teurer wird. Also das auch wieder an unser aller Steuergeld geht. Diese Folgen muss man einfach ganz klar mal sehen, bevor man irgendwelche Aktionen plant. Was ich aber wahnsinnig auch verstehen kann, wenn ich in einem Stadtteil wohne, wenn der ständig irgendwie in den Schlagzeilen ist und es heißt, ja, der ist irgendwie ganz, ganz schlimm und ganz, ganz links oder ganz, ganz rechts. Und da eben die Polizei nicht in normaler Uniform auftritt, sondern einfach irgendwie aussieht, als ob morgen der Weltkrieg ausbricht. Das kann ich auch verstehen, dass man keine Wasserwerfer vor seiner Haustür haben will und eben auch nicht bis zum Anschlag vermummte Polizisten. Deswegen müssen wir uns da alle, glaube ich, an einen Tisch setzen. Ich gehe davon aus, dass auch Leute in den Vierteln, die es im Moment betrifft, wobei das ja auch einfach überall jederzeit sein kann, dass die Ideen haben für Lösungen und dann muss man die einfach miteinander durchsprechen, weil klar hat man als Stadt jetzt keinen Einfluss auf die Polizei, ist halt Landessache. Aber natürlich kann man fragen, ob man mehr Personal kriegt und damit meine ich so normales Personal, halt den Polizisten von nebenan, dein Freund und Helfer, das ist klar, ich kann auch verstehen, dass viele da Berührungsängste haben, weil sie schlechte Erfahrungen haben. Ich selber habe Gott sei Dank keine, hoffe einfach sozusagen, dass wir das Gefühl ein bisschen transportieren können, dass das wieder ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Stadt als solche schon irgendwie einen Einfluss auf die Polizeitaktiken hat. Also wenn jetzt halt irgendwie das bestimmte Stadtteile mit brachialen Kontrollen kontrolliert
deswegen,
werden.
Deswegen fände ich es wichtiger, wenn wir das einfach wirklich verteilen. Also wenn ich jetzt höre, dass das irgendwie die ganze Stadt 6 Polizeiautos hat, das kann ja nicht funktionieren. Also wir haben ja 63 Stadtteile. Das ist rein rechnerisch schon nicht so ganz in Ordnung.
Ich glaube, Leipzig hat aber mehr als 6 Polizeiautos, oder?
Laut unserem aktuellen Oberbürgermeister haben wir nur 6 Polizeistreifenautos. Das muss ich jetzt, ich gehe mal davon aus, er weiß es noch etwas besser als ich. Insofern verlasse ich mich mal, verlasse ich mich mal auf ihn. Aber selbst wenn es 10 sind, sind es ja einfach viel zu wenig.
Aber das ist dann die Ordnungsbehörde oder wie? Das ist
nee, das scheint tatsächlich, es ist irgendwie ganz bitter, wie auch immer. Aber die Ordnungsbehörde, die haben wir ja tatsächlich unter uns. Und das ist halt auch so ein Konzept, was mit denen, was ich vorhin angerissen habe, mit den Stadtteilrathäusern, da kannst du halt auch ganz normal, ich sag jetzt mal so eine ich nenne es mal Wachstube, eben reinmachen, wo das Ordnungsamt erreichbar ist, wenn wirklich mal was ist wegen Kleinigkeiten, wegen, was ich nicht, eine illegale Müllabladeplatz im Viertel oder sowas. Oder wenn einer wirklich sagt, mein Gott, ich reg mich hier schon die ganze Zeit über die Hundehaufen auf, kann man da nicht irgendwas machen? Habt ihr das schon mal festgestellt? Oder es wird wieder auf dem Radweg geparkt. Also einfach, dass man solche Sachen ganz, also auch wirklich schnell erledigt und auch einen Ansprechpartner findet und auch das Gefühl hat, von dem Ansprechpartner ernst genommen zu werden. Das ist ja auch immer noch so eine Sache.
Also ich möchte nochmal anmerken, also diese 6 Polizeiautos, da ist, glaube ich, unser Oberbürgermeister schlecht informiert. Also allein in der Polizeikaserne in der Essener Straße, da stehen irgendwie deutlich mehr auf dem Parkplatz.
Aber ein paar sind doch abgebrannt, habe ich gehört.
Okay, lassen wir das mal so stehen. Vielleicht hat unser Oberbürgermeister ja auch recht. Dann würde ich mal sagen, recht herzlichen Dank an Elisabeth Lilly Gabelmann, Kandidatin für die Oberbürgermeisterinwahl jetzt am Sonntag für die Piraten, für die Humanisten, für die ÖDP und für
Demokratie in Bewegung.
Demokratie in Bewegung.